Ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung bei der christlichen Gemeinde Bischofshofens. Wie Markus erwähnt hat, werde ich ganz kurz vorstellen. Ich mache das wirklich ganz kurz. Also ich bin aus Kuchl, ist ein wesentlicher Teil aus Kuchl. Ist ein sehr schöner Ort. Ich habe 4 erwachsene Kinder, 4 ganz tolle Schwiegerkinder, 5 Enkelkinder und ich bin in freudiger Erwartung auf Enkelkind Nummer 6 und 7. Meine erste Frau ist an den Folgen von einem schweren Herzinfarkt verstorben und seit 2,5 Wochen bin ich wieder äußerst glücklich verheiratet. Und ich freue mich, dass die Hanna heute mit dabei ist. Ich bin Lehrer für Mathe und Sport und ihr fragt euch jetzt sicher, wie kommt ein Lehrer für Mathe und Sport zu diesem heutigen Vortragsthema? Ich möchte es ganz kurz versuchen zu erklären. Es ist relativ einfach, weil 1991 habe ich das erste Mal tatsächlich so ein Buch in die Hand bekommen. Also die Bibel, das Wort Gottes. Und ich habe Christen kennengelernt und habe mir gedacht, jetzt bist du halbwegs irgendwie gebildet, fertiger Lehrer. Eine Bildungslücke, du hast das noch nie gelesen und dann war, jetzt muss ich einfach ganz ehrlich sein, mein Vorhaben, jetzt lese ich einfach mal dieses Märchenbuch und dann weiß ich, was da für Blödsinn drinnen steht und dann werde ich einfach aus der Kirche austreten. So, das war meine edle Motivation zum Lesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und relativ schnell ist mir beim Lesen bewusst geworden, Moment einmal, die Bibel und unsere Kirchen, Land auf, Land ab, das ist nicht unbedingt dasselbe. Und wenn man das, was man da liest, ernst nehmen würde, dann würde es vielleicht in der einen oder anderen Kirche ein bisschen anders laufen. Und ich habe gelesen und gelesen. Und als Mathematiklehrer glaube ich eher Beweisen und Fakten. Ich habe keine Lebenskrise gehabt, keine Not. Für mich war die Frage, kann man das wirklich glauben? Also eher von der Vernunftseite und ich war sehr, sehr, sehr überwältigt über dieses Buch. Die Entstehung, die Harmonie, man liest und man merkt, da ist irgendwie Kontinuität bei den Themen. Total fasziniert haben mit prophetischen Schriften Israel. Bis zum heutigen Zeitpunkt, die Vergangenheit, Gegenwart und von heutiger Sicht die Zukunft, da drinnen in hunderten Stellen dokumentiert. Plötzlich ist mir bewusst geworden, der Franz, du hast ja Vorurteile, das ist ja gar kein Märchenbuch, es ist ja vielleicht großen Weges ein Geschichtsbuch. Und was mich total überwältigt hat, so etwas wie der Prophet Daniel um 605 nach Babylon deportiert. Und er beschreibt dann von dieser Zeit weg, 605 vor Christus, die Weltreiche Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom mit totaler Präzision. Und dann habe ich gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Also ich kenne mich da nicht mehr aus. Das muss man jetzt wirklich prüfen und nachlesen. Und so hat mich dieses Buch nicht mehr losgelassen. Bis heute, mein Vati hat zu mir gesagt, nach einem Jahr, jetzt wirst du aber fertig sein mein Lesen. Und dann, wie ich nach 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren immer nur gelesen habe, gesagt, das gibt es ja nicht, wie lange brauchst du zum Lesen? Gell? Also ich kann euch sagen, ich lese seit 1991 jedes Jahr meine Bibel durch. Einmal, zweimal, viele Teile, ich habe das zu meinem Leben gemacht, studiere ich einzelne biblische Bücher, es wird immer spannender. Es wird immer spannender und ich habe geglaubt, das ist so ein altes, modernes, also nicht modernes Weltbild, so irgendwie eine Scheibe und irgendwie am Firmament sind da Sonne und Mond und Sterne aufgehängt und dann lese ich in einem der ältesten Bücher, Hiob 26, Kapitel 26, Vers 7, lese ich, dass die Erde im Nichts als Kugel aufgehängt ist. In einem der ältesten Bücher der Bibel. Also, und der absolute Highlight war für mich die Person Jesu. Wenn man mir heute einen Brief schreiben möchte, dann müsst ihr einfach schreiben an Herrn Franz Heidenthaler. Ich wohne in der Garnei 232, Postleitzahl 5431 Kuchl und Österreich. Mit 4 Parameter erreicht man mich gezielt auf der ganzen Welt. Bezüglich der Person Jesus sind nicht 4 Parameter, sondern über 300 Vorhersagen, verraten von einem Freund. gekreuzigt, die Seite durchstochen und die Kleider das losgeworfen, auf einem Esel einreitend, bis hin zu dem, dass man rechnerisch errechnen kann, wann wird er sterben. Also ich habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Es lässt mich nicht mehr los. Und daher kommt, dass ein Mathematiklehrer einfach zu seinem Vortrag heute. Manchmal darf ich oder muss ich Religion unterrichten und sublieren. Und ich komme in den Religionsunterricht und die Kinder erzählen mir die Geschichte vom Religionslehrer. Und die Kinder sagen, Herr Eintaler, wir kennen uns jetzt aus mit den Weltreligionen. Dann sage ich, ja, das ist ja spannend, jetzt höre ich aber sehr intensiv zu. Und sie sagen, ja, das ist wie mit fünf Blinde. Also da gibt es fünf Blinde und diese fünf Blinde kommen zum Elefanten und haben keine Ahnung, was ein Elefant ist. Und der Erste tappt irgendwie und sagt, dieser Elefant, und er ist genau beim Bauch und sagt, dieser Elefant ist wie eine Wand. Der Nächste kommt und ist blind und erwischt den Elefanten bei den Beinen und sagt, der Elefant ist ja wie ein Baumstamm. Der Nächste macht es hinten und sagt, das ist ja wie ein Seil. Und der Nächste trifft den Rüssel und sagt, eigentlich ist das Ganze ist ja wie ein Wasserschlauch. Und so haben wir die Kinder erklärt. Und so ist es mit den Religionen. Wir sind alle blind. Wir wissen nichts über Gott. Wir wissen nichts. Und so hat jeder irgendwie Vorstellungen und alle haben Recht. Das war die Erklärung. Ich habe mal kurz innegehalten und habe gesagt, ja, das ist eine tolle Geschichte. Also ich verstehe, was man mir erzählen möchte. Aber ganz kurz mal Hirn einschalten. Wenn ich eine Wand, ein Seil, einen Baum und einen Wasserschlauch nehme, dann kann ich 100 Jahre lang warten und es wird kein Elefant. Jetzt haben die Kinder geschaut und gesagt, das stimmt auch, gell? Das stimmt auch. Also es ist so, dass unheimlich viele Vorstellungen gibt über Gott, unheimlich viele Ideen, Gedanken, Gott, Götter. Aristoteles hat schon zu seinen Schülern gesagt, der Mensch ist einfach ein religiöses Tier. Und das betrifft tatsächlich wirklich alle Menschen, alle Kulturen, alle Völker, alle Nationen. Religion und die dazugehörigen Götter und Gottesvorstellungen, also man kann zurückgehen, soweit man möchte. Man kann jetzt aktuell schauen, wohin man möchte. Bis heute, überall auf dieser Erde, spielt Religion eine große Rolle. Und wir sprechen heute von fünf großen Weltreligionen, vom Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus. Und zusätzlich muss man jetzt einfach bekennen, und tausende religiöse Richtungen und Gottesvorstellungen. Da gibt es die Vorstellung, es gibt mehrere Götter. Es gibt die Vorstellung, sehr modern, Natur und Gott sind ident, die Allgottlehre. Also der Baum, das ist irgendwie Gott. Es gibt die Vorstellung von dem sogenannten Deismus. Das heißt, Gott hat alles gemacht und dann hat er sich aber zurückgezogen und ihm ist das Ganze ein wenig außer Kontrolle geraten. So wie der Uhrmacher, der eine wunderschöne Uhr macht und dann übergibt er diese Uhr und er hat da nichts mehr dran. Es funktioniert mehr oder weniger recht oder schlecht. Oder den Monotheismus mit der Behauptung, es gebe nur einen Gott. Ich versuche mal einen bescheidenen Ansatz für Erklärungen. Also was sehr bemerkenswert ist, eine Statistik, Mütter haben gerade ein Kind gekriegt und aus verschiedensten Umständen konnten die Mütter das Kind nicht mit der Muttermilch stillen. Und sie sind dann ins Geschäft gegangen und haben Babynahrung eingekauft. Und dann hat man festgestellt, bei denen es irgendwie möglich war, dass man natürlich die beste Nahrung einkauft. Und sie sind gefragt worden, warum kauft man denn, ich glaube, heute gibt es eh noch mal, ich bin zu wenig informiert, aber einen relativ hohen Standard. Aber diese Statistik ist schon einige Jahre alt und die Frage war, warum kauft man nicht das Billigste? Und die Antwort war bei allen klar, also da hätte ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich jetzt nicht stillen kann, dann würde ich meinem Kind das Bestmögliche angedeihen lassen. Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Also es gibt sowas wie ein Gewissen. Ich kann mich erinnern, einen Lehrerkollegen, den ich sehr schätze, ein guter Pädagoge, leider ist er schon verstorben, weitschichtig war er sogar mit mir verwandt. Und er hat mir erklärt, bei Gesprächen, ich bin verheiratet, aber desto älter, dass ich werde, desto mehr. Ich habe das im Alter gelernt, hat er gesagt. Ich kann ruhig neben meiner Frau ein paar andere Freundinnen haben. Und wenn ich dann, ich habe ihn recht gut kennt und ich habe ihn auch wirklich geschätzt in vielen Bereichen, und man hat ein bisschen nachbohrt, dann hat man gemerkt, es gibt trotzdem, wenn man genau nachfolgt, so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Ziemlich spannend. Oder wenn man einfach ganz glatt und klar lügt, man sagt, ich bin nicht da, man, das ist halt Standard, wenn man sagt, meine liebe Frau sagt einfach am Telefon, ich bin nicht da. Anfänglich, wenn man mal lügt, hat man ein schlechtes Gewissen. Also das Gewissen ist etwas sehr Spannendes und das Gewissen hat jeder Mensch, egal ob in Afrika, in China, in Russland, in Österreich, egal wo auf dieser Erde. Und das habt ihr wahrscheinlich persönlich auch schon erlebt. Wenn man irgendeinen Fehler macht, das soll ja gelegentlich vorkommen, oder? Es kommt einmal vor, dass man was negativ macht. Das Wort Gottes sagt Sünde, ist ja jetzt ganz egal, wie man das nennt. Dann haben wir das erlebt, dass sich das meldet. Das Wort Gottes sagt, natürlich kann das Gewissen wie mit einem Brenneisen gehärtet sein. Ich war ein kleiner Junge, habe der Oma nicht gefolgt, bin am Divan herumgesprungen, das Bügeleisen ist mir aufgefallen. Heute habe ich noch eine Brandwunde am Fuß. Und da ist dieses Hautgewebe unempfindlich, wie mit einem Brenneisen gehärtet. Da kann man irgendwie, da empfindet man nichts mehr. So kann es mit einem Gewissen zugehen. Also die kleinen Kinder, die Mama geht fort und sagt, wenn ich jetzt einkaufen gehe, da oben ist ein Zucker, da nehmt ihr keins. Ihr kriegt es dann eins, wenn ich zurückkomme. Ist schon mal verlockend, gell? Gescheiter, sie hätte nichts gesagt, war wahrscheinlich gescheiter gewesen. Aber die Mama ist weg und jetzt, bah, da oben die Zucker, die guten, gell? Und das erste Mal ein Zucker nehmen, ich kann es euch garantieren, es meldet sich das schlechte Gewissen. Beim 20. Mal Supermarkteinkauf nicht mehr. Genauso ist es beim Ehebruch. Das erste Mal, der Mann geht seiner Frau auf die Seite, hat er noch Angst, vielleicht merkt die Frau was, ist irgendwo ein Haar oder ein Parfüm zu riechen. Wenn der das regelmäßig macht, meldet sich das Gewissen nicht mehr. Umgekehrt gibt es beim Gewissen auch eine Überreaktion. Menschen haben ein schlechtes Gewissen, wo sie gar keines haben sollten. Aber bei der Säuglingsnahrung, beim Ehebruch, beim Lügen, da merkt man, es ist normal und es funktioniert normal. Und Pascal, ich bin Mathematiker, Blaise Pascal hat formuliert, das Gewissen, nämlich das Instrument, das Rechenschaft ablegt gegenüber einer höheren Instanz, ist für ihn der größte Gottesbeweis. Also jeder Mensch auf diesem Planeten, über Jahrhunderte, egal wo du hingehst, ist ausgestattet, einbaut, hat er in sich eingebaut, ein Gewissen. Und ich muss sagen, ich stimme diesem Blaise Pascal zu. Das ist der größte Gottesbeweis. Wir sind gemacht, um Rechenschaft zu geben. Wir können nicht da, was wir wollen. Das ist ziemlich spannend. Ein Gewissen. Und auch der Mensch ist ja sehr erfinderisch, ist ja genial. Also ich würde gerne ein paar Dinge erfinden. Bin da nicht so begabt, aber ich möchte fliegen, der Mensch erfindet ein Flugzeug. Ich möchte irgendwie ein Tier erlegen, er erfindet Schießpulver, später leider ein Gewehr, um Menschen zu vernichten. Der Mensch ist sehr erfinderisch. Ich möchte eine Krankheit ausrotten, ich mache einen Impfstoff. Und so darf man sich wirklich buchstäblich vorstellen, der Mensch hat ein schlechtes Gewissen und er ist sehr erfinderisch. Und er erfindet sich sehr, sehr viele Wege, um sein Gewissen zu beruhigen. Und er erfindet verschiedene Religionen. Ich mache das einmal so, da ist der Mensch. Und eigentlich haben ja meine Schüler recht gehabt. Wir wissen ja nichts über Gott. Wir sind ja ganz ehrlich. Es stimmt ja, die Geschichte. Und wir verirren uns auf diesem Weg zu Gott im Nebel. Und die einen sagen, das schaut so aus, und der andere sagt, das schaut so aus, und der andere sagt, das gibt es überhaupt nicht, und der andere sagt, es gibt viele Götter und so weiter. Wir verirren uns, wir sind wie diese Blinden, und Religio heißt zurück zum Ursprung. Das ist genau das Ziel von Religion. Ich möchte irgendwie zurück zum Ursprung, ich muss mein Gewissen, die Götter beruhigen, irgendeinen Weg zurück. Religio, Religion. Und jetzt ist so, dass man aber sagen muss, das mit den fünf Blinden ist einfach falsch. Also wenn man sich mit den Weltreligionen beschäftigt, also im Buddhismus, ist das Oberste zu meditieren und das Ziel ist, ins Nirvana zu gehen. Das Ziel ist eine Seele, die weiße Seele, die all ihr Streben aufhört, ihr Wollen aufhört und dann in dieses Nirvana eingeht. Im Hinduismus nur zusätzlich die Seelenwanderung. Und ich kann jetzt ein bisschen mitreden, weil ich habe mich letzten Sommer intensiv im Hinduismus beschäftigt. Ich habe mich mit der Reinkarnation beschäftigt und ich habe das wichtigste Werk vom Hinduismus, die Bhagavad Gita, mir ganz zu Gemüte geführt und genau unter die Lupe genommen. Und wenn ich es kurz zusammenfassen darf, ist die Bhagavad Gita ein religiöser, philosophischer Dialog zwischen dem Prinzen Arjuna und dem Gott Krishna. Und das Ganze am Schlachtfeld. Und der Prinz soll im Schlachtfeld in den Krieg ziehen und sagt, ich kann nicht, ich sehe auch hier Freunde und Verwandte, ich kann nicht gegen sie in den Krieg ziehen. Und dann erklärt ihm Krishna, es geht nicht darum, was du kannst oder nicht kannst, es geht darum, dass du deine Pflicht erfüllst. Und es geht darum, dass du frei wirst von dem, was du möchtest. Dass du auch frei wirst von sündigen Begehren. Eine Hauptsäule ist Meditieren, Yoga, das Wissen über Gott und dann wirst du befreit und erlöst. Die Kurzfassung von vielen, vielen Stunden aus meinem Sommer, die Bhagavad Gita. Der Prinz sagt am Schluss, das ist sehr einleuchtend, Krishna, was du mir hier berichtest. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ja, was ist für Frage? Wenn ich jetzt wirklich sehr positiv unterwegs bin und gut unterwegs bin und kurz vor dem Lebensende sündige, was ist dann? Und die Antwort ist ganz klar. Sei beruhigt. Es wird eine weitere Chance geben. Es wird eine Reinkarnation geben. Eine weitere Chance. Ich lasse das jetzt einfach stehen. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt. Ich muss nur eines feststellen, es ist im Widerspruch zu anderen Religionen. So viel einmal vorweg. In Nordkamerun wird Kindern heißes Wasser in den Rachen gegossen, um die Götter zu beruhigen. Im Gucci-Stamm in Äthiopien konnte ein junger Mann nur heiraten, wenn er jemanden von einem anderen Stamm umgebracht hatte und dessen Kleider als Beweis vorliegt. Bei traditionellen Hindus in Nepal gelten Geburt und Menstruation als unrein, sodass eine Gebärende aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. 12 Tage muss sie im Fischstall leben, darf keine proteinhaltige Nahrung zu sich nehmen und nicht die Sonne sehen. Nach der Geburt darf eine Mutter ein Jahr lang nur Reis und Tee zu sich nehmen. Wird sie krank, so wird eine dämonische Besessenheit des Säuglings vermutet und das Kind ausgesetzt. In arabischen, afrikanischen Kulturen werden Millionen von Mädchen ohne Betäubung mit einer Glasscherbe, mit einer Rasierklinge beschnitten und so auf das Schrecklichste verstümmelt. Das Letzte, was ich heute möchte, ist mit dem Finger auf andere zeigen. Weil was wir in diesem Land im Namen Gottes, im Namen von Religion gemacht haben, das ist mindestens genauso grausam. Also ich möchte wirklich nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Bei uns gibt es genügend Bilder, Statuen, menschliche Erfindungen. Die Religion arbeitet seit jeher mit dem schlechten Gewissen. Johann Tetzel, ein deutscher Ablassprediger, lehrte und predigte am Ende des 15. Jahrhunderts, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Also unglaublich. Das bringt ganz gut zum Ausdruck, seit Gedenken macht man mit dem schlechten Gewissen und mit Religion, mit Gott ein sehr, sehr gutes Geschäft. Und das ist einfach ätzend. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Und ich darf hier keinen Kraftausdruck verwenden im öffentlichen Kultursaal. Aber es ist ätzend. Es ist wirklich ätzend. Und genauso hat der Jesus das empfunden. Er geht in den Tempel und sagt, ihr macht die Begegnungsstätte, wo Menschen Gott begegnen sollten, macht ihr zu einem Kaufhaus, ihr macht Geld und ihr stellt Gott dar als einen Geschäftsmann, der mit uns Geld verdienen möchte. Also soweit zu Religion. Ich möchte gerne vorlesen, was uns das Wort Gottes über Gott erzählt. Und ich möchte gerne einen Text wählen aus Apostelgeschichte 17. Apostelgeschichte ist die Ausbreitung des Christentums, der Anfang, die Anfänge schlechthin. Und der Paulus ist unterwegs auf diesen Reisen und er verkündigt von Ort zu Ort die Botschaft von Jesus, das Evangelium. Und er kommt in Athen auf den Areopag. Und ich möchte gerne vorlesen, Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während aber Paulus sie in Athen erwartete, wurde sein Geist in ihm erregt. Da er die Stadt voll Götzenbildern sah, er unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden, mit den Anbetern auf dem Markt an jenem Tag, mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der epikureischen und stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Andere aber erscheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag und sagten, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unsere Ohren. Wir möchten nun wissen, was das sein mag. Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten am Areopag und sprach, Männer von Athen, ich stehe und ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, einem unbekannten Gott. Was ihr nun ohne zu kennen verehrt, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht, auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er etwas nötig hätte. Da er selbst doch allem Leben und Odem und alles gibt. Und er hat also jeden Nation, jeden Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen, finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und wir sind, wie die Dichter gesagt haben, denn wir sind sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst, der Erfindung eines Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße, Umkehr tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. In Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Also sehr spannend. Dieser Paulus ist in Athen und er sagt, ich sehe, ihr habt mehrere Götter. Zu dieser Zeit waren Zeus, zu dieser Zeit war Athene, die Göttin der Weisheit, der Kraft, Sexualgötter. Paulus sagt, und ich möchte euch den Gott der Schrift verkündigen. Und da war es tatsächlich so laut Überlieferung, war im ersten Jahrhundert eine solche und sie haben zu ihren Göttern geschrien und es kam keine Hilfe. Und so haben sie dann sich entschlossen, sie schreien zu dem Gott, der dieses Universum gemacht hat, einem unbekannten Gott. Und als sie Hilfe erfahren haben, haben sie dann einen Altar gebaut und dort stand dann drauf dem unbekannten Gott. Der Paulus ist sehr taktvoll und das möchte ich heute auch sein. Er sagt in Vers 22, ich sehe, dass ihr den Göttern sehr ergeben seid. Er sagt, nee, das ist alles so Blödsinn, ich weiß es. Und na, er ist sehr taktvoll. Er ist sehr taktvoll und er sagt einfach, denk einfach mal über deine Gottesvorstellung nach. Denk einfach mal nach. Der Mensch geht von sich aus, seit jeher, in jeder Zeit, in jeder Kultur, und der eine sagt, Gott ist die Liebe. Also ich diskutiere oft, das ist meine Lieblingsbeschäftigung, mit Menschen zu reden. Na, Gott ist einfach die Liebe. Da ist alles möglich. Gericht, sowas gibt es gar nicht, Gericht. Der Nächste sagt, ja, natürlich gibt es ein Gericht. Das war ja furchtbar, wenn es kein Gericht gäbe, Franz. Da könnte ja jeder machen, was er möchte. Der andere sagt, Gott ist ein zorniger Gott, Gott ist ein Rächer. Der andere sagt, Gott wird über alles hinwegsehen. Und der Nächste sagt, das mit den Göttern und dem Gott, das ist alles überhaupt lächerlich. Das ist ja überhaupt keine Frage. Durch Gutes tun kommt man in ein besseres Leben. Es liegt in deiner Hand. Und wenn man sie einfach diskutiert, wenn man sich nur mal die 5 Weltreligionen anschaut, wenn man mit den Menschen sich unterhält, dann merkt man, es sind derart viele Gedanken und Vorstellungen. Und ist es nicht, wie der Paulus sagt, ein bisschen fragwürdig, dass wir Menschen selbst uns einen Gott kreieren, so wie wir ihn brauchen? Ist schon ein bisschen schräg. Ich denke mir, Gott ist so und jetzt bastelt ich mir mein Gott. Es ist schon wirklich ein bisschen schräg. Es ist zu hinterfragen. Und dann sagt Paulus, ich möchte euch von dem Gott erzählen aus den Schriften. Und er sagt in Vers 24, es ist der Gott, der diese Welt gemacht hat. Der dieses Universum gemacht hat, der diesen Kosmos gemacht hat. Also wenn man sich lang unser Sonnensystem anschaut, wir haben einen Abstand zu 150 Millionen Kilometer zur Sonne und es ist ganz, ganz, ganz ideal. Der nächstnähere Planet, die Venus, jetzt war ich gerade im Geografieunterricht dabei, jetzt weiß ich das alles auswendig, der nächstnähere und die neun und der letzten haben es gestrichen, gell, aber es gibt ein neues Sprüchlein. Es hätte mehr als 500 Grad, also es wäre ein bisschen zu heiß auf der Venus. Der nächste Planet, der weiter weg ist als wir, der dritte, der Mars, wie viel Grad hat es? Was schätzt? Minus 100. Minus 100. Ein bisschen kalt. Ein bisschen sehr kalt. Die Drehung um die eigene Achse ist super. Dauert 24 Stunden. Was wäre, wenn das 48 Stunden dauern würde? Macht ihr schon mal ein Bierzelt beim Händelgriller, wo das irgendwie stecken bleibt? Ist ein bisschen blöd, gell? Ist auf der einen Seite verbrannt, auf der anderen Seite nicht durch. Letzten Endes irgendwann ganz verbrannt, gell? Also es wäre viel zu heiß, wenn wir in 48 Stunden uns um die eigene Achse drehen würden. Es wäre tiefer Nachtfrost und eine hohe Mittagstemperatur, es wäre nicht zum Aushalten. Die Neigung der Erdachse ist 23,5 Grad. Wissenschaftler sagen, daher gibt es Jahreszeiten. Wäre diese Neigung der Erdachse in der Rotation, dann hätten wir monatelang der Sonne zugewandt und auf der anderen Seite monatelang Nacht und Kälte. Also es wäre furchtbar. Also was möchte ich sagen? Wenn man dieses Universum hinausschaut, dann merkt man, wir suchen vergeblich. Es ist alles präzise bestmöglich gemacht. Wir bewegen uns mit Maßarbeit. Die Schulkinder müssen es gerade in der Mittelschule auswendig lernen, mit 365 Tagen, was sie nicht lernen müssen, aber ich sage es euch, 6 Stunden, 9 Minuten und 9,35 Sekunden um die Sonne. Auf die Hundertstel genau. Bam. Es ist Präzisionsarbeit. Es ist unglaublich. Und damit wir das Ganze schaffen, sind wir mit 100.000 Kilometer pro Stunde unterwegs. Und ihr merkt es gar nicht, dass es zirkt, gell? Oder? Habt ihr sowas gemerkt beim Aussteigen vom Auto? Wir sind mit 100.000 km/h unterwegs. Es zirkt nicht. Spannend. Gottfried Leibniz, Wissenschaft seiner Zeit, hat schon gesagt, die Erde ist der bestmöglichste Planet, die bestmöglichste aller Welten. Also, und es ist egal, wo man hinschaut. Das sind meine vier Kinder, sind jetzt alle erwachsen. Ich war bei der Geburt jedes Einzelnen dabei, das muss man jedem jungen Mann einfach empfehlen. Und es ist erstaunlich, ein Original. Das Herz hat funktioniert, die Fingernägel sind da. Die Lunge ist da, die Zehen und der Fingerabdruck original, die Stimme, du erkennst einen Menschen an seiner Stimme unter Millionen heraus, ein Original, unglaublich. Du schaust dir die Blumen an, ich lebe im Naturschutzgebiet in Kuchl, wo die Taugel in die Salzach fließt, Europaschutzgebiet, geschützte Pflanzen und Tiere, ich habe Trinkwasser, schaue am Schlenken auf, da ist Tiefschnee aktuell seit gestern, vorgestern. Und herunten sind die ersten Leberblümchen und die Schneeglöckerl. Und du schaust da die einzelnen Details an, da musst du sagen, es ist ein Traum. Das sind meine zwei Hunde, sind Therapiehunde, die gehen in die Schule mit. Da war der Louis noch klein. Die Joy hat heute Geburtstag, ist 11 Jahre alt. Ein Geschwisterl vom Louis ist mit einem Arzt in die Forschung gegangen, weil die behaupten, dass der Hund den Brustkrebs der Frau schneller erricht, als das beste Gerät, das der Mensch gemacht hat. Also der Hund erkennt Unterzucker vom Herrchen, der schwimmt am See draußen 300 Meter und er schlägt am Ufer an. Das sind Therapiehunde, ich arbeite täglich mit denen in der Schule, da wird das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, egal wo du hinschaust, egal mit was du beschäftigst, du musst einfach staunen. Es ist unglaublich. Es schneit, jede Schneeflocke, seit es schneit, ist kristallin anders aufgebaut. Man schaut sich die Wüsten, den Himmel an. Es ist unglaublich. Und er sagt, dieser Gott, von dem wir da reden, ist nicht ein selbstgebastelter. Es ist der, der jeden Planeten mit Namen kennt. Bei all dieser Erstaunlichkeit, nur von unserem Planeten, wie wir platziert sind, also ich kann als Mathematiklehrer sehr, sehr, sehr schwer an Zufall glauben. Wisst ihr, wenn man euch die Augen verbindet und man gibt 10 Würfeln für euch mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 und ihr sollt mit verbundenen Augen diese Würfel in die richtige Reihenfolge bringen. Das ist wieder Mathematikaufgabe, gell? Da gibt es wieder irgendwie Rechnungen. Das dauert elendslang, ich sage euch das. Es sind so viele Versuche, unglaublich. Und dann möchte man mir erzählen, dass unser Planet Erde einfach ganz zufällig so entstanden ist. Da braucht man sehr, sehr viel Glauben. Das Wort Gottes sagt uns, es geht um den Gott, der sich das alles ausgedacht hat. Und jetzt steht dann im Vers 24, und da kann man nicht in ein Haus gehen, in einen Tempel, in eine Kirche und sagen, grüß Gott, jetzt bin ich da. Und dann gehst du wieder nach Hause und machst du wieder, was du möchtest. Also in der Fastenzeit gehst du hinein, dann machst du die Tür zu und dann ist die Faschingszeit oder umgekehrt. Paulus sagt, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Es ist ein Gott, der dich durch und durch kennt. Der alles weiß. Der nicht auf eine Stätte begrenzt ist, wo man nicht wie bei den Ikonen sagen kann, die sollen jetzt nicht zuschauen, jetzt ziehen wir den Vorhang zu. Es ist ein Gott, der alles von mir weiß, auch das Verborgene. Und Vers 25 ist für mich das Schönste. Ich muss das einfach nur mal lesen. Vers 25. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er etwas nötig hätte. Das Erste, wenn man mit Gott in Berührung kommt, wie viel kostet es? Was braucht er von mir? Was muss ich hergeben? Wie viel müsst ihr zahlen in der christlichen Gemeinde behoben? Nix. Ja, Gott braucht von dir überhaupt nichts. Das ist die Wahrheit. Er braucht von dir überhaupt nichts, sondern es ist umgekehrt. Du brauchst ihn. Wenn er seinen Odem zurückziehen würde, jetzt am Abend, hier jetzt, dann würden wir zu Staub verscheiden. Dann würden wir nicht mehr am Sessel sitzen. Wir brauchen ihn. Und es ist gut, wenn man mal in diese Situation kommt, wo man nachdenkt, ja eigentlich, es stimmt, eigentlich brauche ich ihn. Ich kann mich erinnern an meine Arbeitskollegin, die habe ich sehr geschätzt. Plötzlich, 40 Jahre, Krebs. Ein Jahr später war sie nicht mehr da. Es ist gut, wenn du nachdenkst über dein Leben. Dass du eigentlich über den Tod hinaus irgendwie Antworten brauchst. Ich kann mich erinnern, ich habe den Mann öfter besucht. Ein junger, sehr attraktiver, intelligenter, fescher Mann. Er ist geklettert in den Baumsteinen bei uns. Ich weiß nicht, groß oder klein, ich kenne mich da nicht aus. Er ist abgestürzt. Querschnittgelähmt, seit diesem Tag an den Rollstuhl gefesselt. Ich habe ihn mehrmals besucht. Franz, ich kann nicht mehr arbeiten. Mir braucht keiner mehr. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Ich habe eine Arbeitskollegin, die mit schweren Depressionen kämpft. Immer wieder die Frage, wozu lebe ich? Die Frau, Frage, warum arbeitet? Und Antwort, um Geld zu verdienen natürlich. Aber warum denn Geld verdienen, um zu essen? Warum will er essen natürlich, um bei Kraft zu bleiben? Warum denn unbedingt bei Kräften bleiben? Er braucht seine Kräfte, um zu arbeiten und schon sind wir wieder am Ausgangspunkt. Er arbeitet, um Geld zu verdienen, Essen zu kaufen, bei Kräften zu bleiben, um zu arbeiten, Essen zu kaufen, um bei Kräften zu bleiben und so weiter. Henri de Roet drückt es so aus, der Mensch lebt ein Leben stiller Verzweiflung. Da steht eine Frau weinend an der Bushaltestelle, ein Christ fragt sie, ob er helfen könne und sie antwortet, ich bin so erschöpft. Mein Mann arbeitet hart, verdient aber nicht so viel, wie wir gerne hätten, sodass auch ich arbeiten gehe. So vergeht nun ein Tag wie der andere. Aufstehen, Frühstück für alle Kinder herrichten, Butterbrote einpacken, dann in den Bus zur Arbeit. Nachmittags geht es weiter mit der Hausarbeit. Jeden Tag dasselbe. Ich kann diesen Kreislauf nicht mehr ertragen. Es ist gut, wenn man irgendwann einmal zum Nachdenken kommt. Mein Vater hat 10 Jahre über das Christentum gespottet. Ich bin 1991 mit meiner ersten Frau mit Kopf, Herz, Hand und Fuß Christ geworden. Und mein Vater hat gespottet. Dann hat er 10 Jahre beobachtet. Er war neutral, sage ich. Dann hat er 10 Jahre lang unsere Kinder beobachtet und wie sie ihren Partner gesucht haben und wie sie ihr Leben gemeistert haben. Er hat irgendwie gemerkt, das ist nicht so ein Spleen, der nach 2, 3 Jahren vorbei ist, sondern irgendwie das hat was, das irgendwie hat das Substanz. Und dann war er über 70 Jahre alt und er kriegt eine Diagnose. Er war live dabei. Chefarzt, Psychologe. Gehirntumor, schnellst wachsend, 1,5 Jahre. Und so ein Pickerl, wenn Sie in den Supermarkt geht, schaut Sie euch an, wie lange es heute war, oder? 23. März geht sie aus, oder? Du kriegst das ein Pickerl auf. Also ich sage euch, was das macht, was mit dir. Jeder von uns, wie wir hier sitzen, wir wissen, dass wir ein Ablaufdatum haben. Aber wenn das der Chefarzt und der Psychologe aufpicken, das macht was mit dir. Und Gott sei Dank, ich bin so dankbar, ist sein Herz aufgegangen. Und es waren die schönsten 1,5 Jahre. Die Rechnung und der Computer hat genau recht gehabt. Und ich bin ein Scheidungskind. Und mein Papa hat auch Fehler gemacht, bis es zur Scheidung kam. Und die Frage ist, wie kriegt man denn das wieder alles auf die Reihe? Wie kriegt man denn irgendwie Vergebung? Wie kriegt man denn das wieder auf die Reihe, was man falsch gemacht hat in seinem Leben? Gute Frage. Ich kann mich erinnern, ich bin mit 16 abgehauen, Mofa, Trompetenkoffer und die wichtigsten Utensilien. Und ich habe mich ein ganzes Jahr bei meinem Vater nicht gemeldet. Unser Verhältnis war angekratzt, viele Jahre. Wie kann man sich denn wieder ausreden? Wie kriegt man denn wieder Frieden in Beziehungen? Eine gute Frage. Es ist gut, wenn man nachdenkt und irgendwie merken, wir brauchen irgendwie Antworten, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gott. Und für mich das Schönste war, also mein Vater hat Musik geliebt, er hat mehrere Instrumente beherrscht, wirklich exzellent gespielt, er hat in Halle die Musikhauptschule gegründet, Musik war sein Leben. Und Sport war sein Leben, bei uns hat es ein Fußball-Abo gegeben, versteht sie, bei Red Bull, ein Eishockey-Abo, versteht sie, bei Red Bull. Manchmal war das ein bisschen stressig, gell, mit den ganzen Abos, aber das war sein Leben. Und daheim auf Sky läuft immer was auf Fußball, immer. Gell, auf Sky, also bist bestens versorgt. Ich komme und es war eine klare Diagnose. Ich sage, Papa, darf man heute Musik hören? Oder schauen wir uns ein Fußballspiel an? Oder möchtest du was von Gott hören? Wisst ihr, was er fast zu 99% gesagt hat? Er hat zu 99% gesagt, ich möchte was von Gott hören. Weil wenn du kurz vor dem Abschied bist, dann ist manches andere nicht mehr so wichtig. Tatsächlich. Und wie schön, wenn man nachdenkt, dass eigentlich ich Gott brauche, bevor ich hier abtrete. Wie kann ich mit Frieden und Vergebung hier abtreten? Und in Vers 26 heißt es, wenn das Leben zu Ende geht und was in deinem Leben geschieht und was mit Völkern geschieht, das liegt alles in seiner Hand. Darum ist es gut, wenn der Mensch Gott sucht. Es ist äußerst erfreulich. Und er ist gar nicht so weit weg. Er lässt sich auch finden. Und dann gibt es in Vers 29 einen wichtigen Hinweis. Und das ist schon noch einmal zu bedenken. Bedenke an Gott aus Stein, aus Gold, aus Silber, selbst von dir gebastelt, ist schon ein bisschen lächerlich. Bei all den Begabungen, bei all unserer künstlerischen Begabung, bei all dem Erfindungsreichtum, wenn wir uns einen Gott kreieren, egal ob es jetzt buchstäblich ist oder in der Vorstellung, es ist schon ein bisschen eigenartig. Und der Nächste sagt, und ich bin mir selbst mein Gott und ich tue, was ich will. Und der Nächste sagt, und es stehen bei mir Personen oder Dinge an erster Stelle. Der Text schließt, und das möchte ich auch, der Text in der Apostelgeschichte, der Text, der ganze Text im Neuen Testament und der ganze Text der ganzen Bibel machen eins unmissverständlich klar. Die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Der Mensch ist im Nebel, er irrt und keiner von uns kann behaupten, ich weiß es. Keiner von uns kann sagen, ich habe die Wahrheit mit dem Löffel gefressen. Und ich kann dir sagen, wie es ist und du liegst falsch. Wir irren alle umher wie Blinde im Nebel und haben irgendwo unsere Religion. Aber dann ist Folgendes passiert, dass Gott in Raum und Zeit hat er diesen Jesus gesandt. Es ist genau der umgekehrte Weg wie Religion. Nicht ich muss als Mensch zurück, Religio zum Ursprung und verirre mich irgendwo, sondern er kommt und besucht uns. Und das hat, darf ich das so sagen, nichts mit Religion zu tun. Das hat auch nichts mit einer religiösen Gruppe zu tun. Und es geht auch gar nicht, ob du jetzt im Behofen zur christlichen Gemeinde gehst oder sonst irgendwo dazugehörst oder irgendwo Mitgliedbeitrag zahlst. Nein, das ist frei von jeglicher Form von Religion. Gott hat die Erde besucht. Jesus hat diese Erde besucht. Es geht nicht um meine Meinung. Es geht nicht, ob ich alles weiß. Ich weiß vieles nicht, das gestehe ich hier ganz ehrlich ein. Sondern dieser Jesus kam, hat die Erde besucht und er hat den Anspruch erhoben und hat gesagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Wer mich sieht, der hat Gott gesehen. Er hat selbst den Anspruch erhoben, ich bin, der ich bin. Er sagt diese bekannten Verse, die kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also unglaublich. Er wurde in einem kleinen Dorf als armes Kind armer Eltern geboren. Er lernte den Beruf eines Zimmermanns, arbeitete in der Werkstatt seines Vaters, bis er 30 war. Dann war er 3 Jahre lang ein Wanderprediger und erzählte den Menschen von Gott und seiner Liebe. Er schrieb nie ein Buch, muss man sich vorstellen. Er bekleidete nie ein Amt. Er studierte nie an einer Universität. Er hatte nie eine eigene Familie, nie ein eigenes Haus. Er kam nie mehr, das ist für mich erstaunlich, er kam nie mehr als 300 Kilometer über seinen Geburtsort hinaus. Er führte kein großes Heer und gewann nie einen Krieg, da er gegen Gewalt war. Er ging immer liebevoll mit seinen Mitmenschen um, ja sogar mit seinen Feinden. Er war erst 33, als sich die öffentliche Meinung gegen ihn wandte. Seine Freunde verrieten ihn und ließen ihn im Stich. Er wurde in die Hände seiner Feinde ausgeliefert, musste sich bei der Gerichtsverhandlung verspotten und anspucken lassen. Und obwohl er unschuldig war, wurde er zwischen 2 Verbrechern an ein Kreuz genagelt. Und als er tot war, wurde er in ein geliehenes Grab gelegt. Ein ganz einfacher Zimmermann, ein ganz ein bescheidenes Dasein. Und jetzt kommt es für mich mit den unglaublichsten Auswirkungen bis heute. Da steht, alle Armeen, die jemals marschierten, alle Schiffe, die jemals übers Meer fuhren, alle Parlamente, die jemals Beratungen führten, alle Könige, die jemals regierten, übten keinen so großen Einfluss auf die Menschen auf diesem Planeten aus, wie das Leben dieses Zimmermanns. Er kommt von der Herrlichkeit, er kommt von der Ewigkeit, besucht uns und er möchte uns aufmerksam machen und er möchte, dass wir in die Ewigkeit zu ihm kommen. Albert Einstein sagt einmal, ich bin ein Jude, Einstein. Aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo kein Dunkel ist. Das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. George Bernard Shaw, anglo-irischer Dramatiker, Schriftsteller, Nobelpreisträger seiner Zeit. Ich bekenne, dass ich, nachdem ich 60 Jahre Erde und Menschen studiert habe, keinen anderen Ausweg aus dem Elend der Welt sehe, als den von Christus gewiesenen Weg. Es ist unmöglich, dass die Erde ohne Gott auskommt. Und ein letztes Zitat, ein Historiker. Die alten römischen Geschichtsschreiber nahmen von Jesus überhaupt keine Notiz. In den geschichtlichen Aufzeichnungen jener Zeit spielt er nicht die geringste Rolle. Und dennoch muss er mehr als 1900 Jahre später, ein Geschichtsschreiber wie ich, schreibt Wells, der sich nicht einmal einen Christen nennt, feststellen, dass das Bild sich unwiderstehlich um das Leben und den Charakter dieses höchst bedeutsamen Menschen gruppiert. Wir fassen noch heute etwas von der magischen Gewalt, die Männer, die ihn nur einmal gesehen hatten, veranlasst, ihren Wert aufzugeben und ihm zu folgen. Er sprach mit einem Wissen und einer Autorität, die die Weisen in Verwirrung brachte. Der Maßstab eines Historikers, sagt Wells, für Größe eines Menschen ist, Doppelpunkt, was hat er an Wachstumsfähigem hinterlassen? Veranlasst er die Menschen mit einer Kraft, die nach ihm anhielt, neue Wege des Denkens einzuschlagen? Und an diesem Maßstab gemessen steht Jesus an erster Stelle. Er hat Auswirkungen, Kraft, neue Wege zu gehen und neu zu denken. Das habe ich kennengelernt seit 1991. Wahrscheinlich viele, die hier herinnen sitzen, können erzählen, wie sie das kennengelernt haben. Ich bin unterwegs in Österreich, in Deutschland, manchmal in Kroatien. Ich habe Christen besucht in Kasachstan. Ich höre Zeugnisse, lese Bücher. Millionen von Menschen berichten, wie es neue Kraft, neues Leben, neue Muster zu denken gibt. Ich bin so froh, das selbst erlebt. Alkoholiker, die kämpfen, nicht frei werden. Jesus Christus macht sie frei. Ich kenne einige drogenabhängige Menschen, darum kann man jeden, obwohl das ein grausamer Fang ist, Mut machen. Ich kenne Menschen, die wurden frei. Ich begleite seit Jahrzehnten Ehepaare. Und in Holland war schon 1991 jede zweite Ehe geschieden. Und Gott macht Ehen ganz neu. Er macht alles neu. Depression muss weichen. Ich habe viele Menschen begleitet. Menschen, die dann auf einmal sagen, jetzt scheint wieder wirklich die Sonne. Also er ist von der Ewigkeit gekommen und hat dokumentiert, durch Wunder ausgezeichnet, die Pharisäer, die dagegen waren, die hätten ein leichtes gehabt. Ist ein super Thema, einfach nur über Wunder nachzudenken. Er hat sich ausgewiesen, er hat seinen Pass hergezeigt und er zeigt ihn bis heute her. Einige, steht im Text, glaubten. Andere spotteten. Da gibt es ein paar, die sind gläubig geworden, so quasi an diesen Gott, und da steht sogar ihr Name dabei. Und dann steht, ich lese vor und schließe mit diesen Versen, als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmal hören. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort und einige Männer schlossen sich an, der Areopagit, eine Frau namens Damaris und andere. Also wenn wer Interesse hat, so wie hier, wir möchten nur mal was hören, dann freue ich mich sehr persönlich, wenn Sie nächste Woche noch mal da seid. So viel mein bescheidener Input. Ich weiß, das ist ein Riesenthema, das ist ein herausforderndes Thema. Mir persönlich wird über die Jahre beim Lesen einfach klar, beim Nachdenken, es geht nicht um Religion. Gruppe A, Gruppe B. Zu mir sagen sie, was seid ihr für Christen? Ich hasse es. Bin ich ein roter Christ, ein grüner Christ, ein blauer Christ? Gibt es das überhaupt? Ich bin überzeugter Christ. Ich glaube an Christus. Es geht nicht um Gruppierungen. Es geht nicht um Religionen. Es geht nicht um unsere Vorstellungen. Und wir machen nicht alles richtig. Und wir wissen noch gar nicht alles. Es geht darum, dass Gott uns besucht hat. Und er sie vorgestellt hat. Das hat nichts mit Religion zu tun. Das sage ich heute in aller Deutlichkeit. Und vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.